Ja, wir werden heute wieder über die Ölbergrede vom Herr Jesus hören, einfach über die letzten Ereignisse. Und ich möchte mit uns noch einen Abschnitt lesen aus dem 2. Petrusbrief. Schlagen wir doch auf, 2. Petrus 3, Verse 9 bis 18. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 18. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Herrn, des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, der Tag des Herrn wird mit Bestimmtheit kommen, der Tag, wo wir auch heute wieder hören werden in der Predigt, der Tag, wo Himmel und Erde vergehen werden, der Tag, wo der Herr jeden Mensch auch beurteilen wird, die Gläubigen im Preisgericht, die Ungläubigen im Endgericht vor dem grossen weissen Thron. Und der Text zeigt uns 7 Punkte, wie wir mit dem Wissen umgehen sollen. Ich tue die nur aufzählen, nicht noch viel dazu sagen. Die 7 Aufforderungen. Zuerst, wir sollen den Raum zur Buße nutzen, wenn wir das noch nicht da haben. Dann das Zweite, wir sollen uns auszeichnen durch einen heiligen, also einen abgesonderten Wandel und durch Gottes Furcht. Dann das Dritte, wir sollen den Tag des Herrn und damit die Wiederkunft vom Herrn Jesus und seine Neuschöpfung erwarten, jeden Tag. Ja, das alles sogar beschleunigen, so heisst es wörtlich. Durch unsere Gebete, durch unsere Bereitschaft. Dann das Vierte, wir sollen uns eifrig bemühen, unbefleckt und tadellos vor ihm zu sein. Also uns immer wieder zu reinigen, wie wir am Anfang dieser Stelle im 1. Johannes gelesen haben. Das Fünfte, wir dürfen auf die liebevolle Geduld von unserem Herr schauen. Auf dem ruht unsere Errettung. Sechste, wir sollen uns vor der Verführung hüten und unseren festen Stand bewahren. Und siebte, wir sollen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis vom Herrn Jesus. Also, dass das unser Anliegen ist, das ist so etwas wie eine Kurzanleitung für die Vorbereitung auf die Wiederkunft vom Herrn Jesus, die wir in diesen Versen so kompakt auch lesen können. Und es wird heute unter anderem eben auch ums Zweite kommen vom Herrn Jesus gehen. Wir wollen aber mit dem Lied, das wir vor der Predigt noch singen, auch als Erste kommen vom Herrn Jesus nochmal denken, an sein Werk am Kreuz und an seine Auferstehung. Mit dem Lied 5, am Kreuz litt er für mich. Und nach dem Lied dürfen Kind und Teenies in ihre Gruppe gehen und wir würden die Predigt vom Lukas hören.
Ja, ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade und Treue, dass wir dich kennen dürfen, dass wir solch herrliche Offenbarungen, Zusagen, Texte lesen dürfen in deinem Wort, wie auch das, was wir soeben gehört haben aus 2. Petrus 3. Wir danken dir, Herr, dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir, wie eine geliebte Braut, die sehnlichst ihren Bräutigam erwartet. Und sie weiß, er kommt sehr bald und er kommt mit klaren Zeichen. Und sie schaut aus jeden Tag und sehnt sich nach seinem Kommen. Sie eilt ihm entgegen. Herr, wir danken dir für dieses Bild, für dieses Wort. Und wir wollen auch so sein, Herr. Deine Kinder, die sich ausstrecken nach deiner Wiederkunft, nach dir. Denn alles, was herrlich ist, alles, was schön ist, was gerecht ist, was friedevoll ist, alles bist du, Herr. König Jesus Christus, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen. Ich bitte, Herr, dass du wachst darüber. Ja, dass du auch jedes Wort bewachst, das ich weitergebe. Ich stelle mich ganz unter dich, Herr. Ich demütige mich vor dir und bitte, dass du sprechen kannst zu unseren Herzen. Sei du uns ein lebendiger, gnädiger, großer Gott. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, ich freue mich, dass wir wieder weitergehen dürfen, ein Stück in dieser herrlichen Ölbergrede des Herrn. Das ist ja im Rahmen vom Lukas-Evangelium, Lukas 21, wo diese Thematik besprochen wird. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch die synoptischen Evangelien dazu betrachtet. Darum sind wir im Moment beim Thema innerhalb der Ölbergrede der Trübsal, die Trübsalszeit. Da haben wir gesehen, die erste Hälfte der Trübsal, wie die abgebildet wird oder beschrieben wird, speziell in Matthäus 24, Vers 9 bis 14. Und jetzt möchten wir dort weiterfahren und kommen damit zur zweiten Hälfte der Trübsal, wo der Herr Jesus die dann lebenden Juden ganz eindringlich anspricht. Aber wir werden sehen, dass es auch für uns sehr wichtig ist. Und auch wir sollen daraus auch unsere Lehren schließen. Wir haben im letzten Teil vor 3 Wochen, haben wir in einem Einschub sozusagen ein Update betrachtet zu den Zeichen der Zeit, was heute so läuft, weil der Herr befiehlt ja auch oder gebietet den Jüngern in der Ölbergrede, achtet auf die Zeichen der Zeit, seid aufmerksam und das nehme ich ernst, das wollen wir auch tun und es gibt viel zu beobachten in unserer Zeit und wir haben da dieses Update betrachtet, wer es noch hören möchte, ist das ja noch möglich auf der Homepage. Wichtige Tendenzen, die wir sehen, Dinge, die laufen in unserer Zeit. Denn die Zeichen, sie verdichten sich immer schneller. Die angekündigten Zeichen, und sie zeigen eben uns an, dass diese Welt auf die letzte, auf die 70. Jahrwoche zurast. Und dass sie in der Tat sehr nahe vor Beginn dieser 70. Jahrwoche steht. Also der letzten 7 Jahre dieser Weltzeit. Und ich kann euch garantieren, und ich bin so froh darüber, es wird mit Sicherheit ganz anders kommen, als alle Philanthropen dieser Welt, alle Globalisten, alle Transhumanisten und Technokraten, alle Frevler, wie Prophet Daniel sie nennt und wie wir soeben von Petrus gelesen haben, dass wir uns durch die Verführung dieser Frevler nicht aus unserem festen Stand reißen lassen sollen. Als alle Frevler, all diese Agenten Satans jetzt planen. Es wird ganz anders kommen. Auch wenn sie, und auch das hat Prophet Daniel schon vorausgesagt, Daniel 8, Vers 23, auch wenn sie das Maß der Bosheit vollmachen werden. Das ist unsere Zeit. Das passiert jetzt. Jetzt wird das Maß der Bosheit vollgemacht. Und was ist aus der Sicht des Propheten Daniel das Nächste, was passiert, wenn dieses Maß voll ist? Der Antichrist tritt auf. Dann kommt er, dieser freche und listige König. Der Begriff, die 70. Jahrwoche, stammt eben aus der prophetischen Botschaft, die dem Propheten Daniel übergeben wurde, und zwar im Jahr 539 vor Christus. Wurde Daniel diese Botschaft, diese Prophetie anvertraut. Durch wen? Durch den Engel Gabriel höchstpersönlich. Daniel 9, 22 bis 27 kann man das nachlesen. Im Jahr 539 vor Christus. Wir erinnern uns, dass noch früher im Jahr 586 vor Christus die Zerstörung Jerusalems und des Tempels vollzogen wurde durch die Babylonier gemäß dem Gericht Gottes. Und es zu der dritten Wegführung kam und von diesem Moment an das Land Israel entleert war. Alle Menschen waren von Gott, die Juden waren von Gott, wie vorhergesagt, herausgerissen worden. Und Daniel ist im Exil, im Babylonischen Reich. Und dieses Jahr markiert den Übergang vom babylonischen Weltreich zum medopersischen Weltreich. Genau dieses Jahr übrigens auch das Jahr, in dem er in die Löwengrube geworfen wurde, als er diese Prophetie erhielt. Und diese prophetische Botschaft fasst kurz zusammen, was dem Volk Gottes, also den Juden, widerfahren wird, bis zur Aufrichtung des weltweiten Reiches durch den verheißenen Messias, ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Es überblickt diese Zeit bis zu diesem gewaltigen Veränderung. Dem Übergang von diesem Zeitalter zu jenem Zeitalter, das Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Und die Botschaft spricht von einem Zeitumfang von 70 Jahrwochen. Wir wissen, eine Jahrwoche bedeutet prophetisch 7 Jahre. Also einen Zeitumfang von 7 mal 70, 490 Jahren. Und wir wissen auch, dass nach der 69. Jahrwoche, nach 483 prophetischen Jahren, eine tiefe Inzisur kam, ein Einschnitt, ein Einschub. Und dass es irgendeinmal weitergehen wird mit der 70. Jahrwoche. Und die erste Jahrwoche, sagte der Engel Gabriel zum Propheten Daniel, die erste Jahrwoche werde beginnen mit dem Befehl bzw. dem Erlass des persischen Machthabers an die Juden, nämlich in die zerstörte Stadt Jerusalem zu ziehen, um sie wieder aufzubauen. Das wird der Startpunkt dieser 70 Jahrwochen sein. Und genau so geschah es. Dieser Erlass kam im Jahr 445 vor Christus. Die Prophetie erhielt Daniel 539. 445 vor Christus regierte der Machthaber, der persische Machthaber Artasasta. Und er hatte einen für uns berühmten Mundschenk. Und dieser Mundschenk war niemand anders als Nehemia. Und ich kann euch sagen, Mundschenk eines solchen Machthabers zu sein, bedeutet eine der höchsten Positionen überhaupt. Er nimmt seinen vertrauenswürdigsten Untergebenen und macht ihn zum Mundschenk. Wir wissen warum. Das war Nehemia. Und Nehemia erhielt diesen Auftrag persönlich von Artasasta, dieses Projekt an die Hand zu nehmen. Die 69. Jahrwoche, also dort begann die erste Jahrwoche, die 69. Jahrwoche, die endete, kennen wir auch sehr gut, im April des Jahres 32 nach Christus, mit der Passionswoche, wo Christus am Sonntag von einer begeisterten Menge als ihr König in Jerusalem empfangen wurde. Nur um 5 Tage später wie ein Verbrecher an ein Holzkreuz geschlagen zu werden. Auch dies wird dem Daniel in dieser prophetischen Botschaft angekündigt. Engel Gabriel sagte zu ihm, der Fürst, nämlich der Gesalbte, gemeint ist der Messias, das ist der Gesalbte, Hamaschiach, er wird ausgerottet werden. Das heißt, das messianische Reich wird er noch nicht aufrichten können, wozu er als Messias eigentlich gesendet ist. Und danach werde die Stadt Jerusalem erneut der Zerstörung preisgegeben. Und es folge dann eine Zwischenzeit, eben dieser Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Eine Zeitspanne von ungenannter Dauer, die aber für die Juden, für das Volk Gottes, immer wieder und bis ans Ende Verfolgung, Krieg und Verwüstung bedeuten werde. Und diese Zwischenzeit, die dauere dann an, bis ein angekündigter Fürst auftreten werde. Wir wissen, wer gemeint ist. Es ist dieses sogenannte weitere Horn gemeint, das Daniel auf dem Kopf des vierten Tieres, das schon 10 Hörner hatte, aufstehen sah als 11. Horn. 3 der anderen Hörner eliminierte und aufstieg. Und es war versehen mit Augen wie Menschenaugen und mit einem Maul, das hochfahrende und verspottende Reden gegen Gott führte. Daniel Kapitel 7. Und dann im Kapitel 8 spricht er wieder von diesem Fürsten. Und nennt ihn den frechen und listigen König. Und auch wieder in Daniel 11 wird von diesem kommenden Fürsten gesprochen. Und er spricht über ihn, der König, der tun wird, was ihm beliebt, sich überhebt und gegen den allmächtigen Gott unerhörte Worte ausstoßen wird. Bei all diesen Beschreibungen ist der Antichristus gemeint. Paulus nennt ihn Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens, 2. Thessalonicher 2. Wenn dieser auf die Weltbühne auftritt, wird er als allererstes mit den Juden einen Bund, einen Vertrag schließen. Wir können sehr gut aus dem Zusammenhang schließen, unter anderem welche Punkte dieser Vertrag enthalten wird. Es wird ein Nicht-Angriffsvertrag sein, dass die Juden verschont werden sollen. Und er wird Regelungen enthalten zum Tempelberg in Jerusalem, zu dem neu wahrscheinlich neu gebauten Heiligtum, Tempel der Juden, zum Wiedereinsetzen der regelmäßigen jüdischen Opfer, wie sie in 3. Mose beschrieben sind. Regelungen dazu wird es enthalten in diesem Vertrag. Und eben gemäß Daniel 9, 27 wissen wir, dass mit diesem Bund dieser Einschub, diese Zwischenzeit beendet sein wird. Das heißt, mit dem Bund beginnt die 70. Jahrwoche, beziehungsweise die letzten 7 Jahre dieser Weltzeit, vor dem Beginn des 1000-jährigen messianischen Reiches, des Friedens und der Gerechtigkeit auf dieser Erde. Aber dieser listige, zutiefst bösartige und satanisch gesteuerte Fürst wird nach in der Hälfte dieser 7 Jahre, nach 3,5 Jahren, wird er den Vertrag mit den Juden brechen. Er wird die Opfergottesdienste abrupt stoppen und das jüdische Heiligtum verwüsten, indem er es für sich selber in Besitz nimmt, um sich selber dort verehren und anbeten zu lassen. Und er wird im jüdischen Heiligtum ein götzenartiges Standbild aufstellen lassen. Wir können sehr wohl schließen, was dieses Standbild darstellen wird. Ihn selber. Die Bibel nennt das den Gräuel der Verwüstung. Bei Daniel 9, 27 und bei Matthäus 24 selbst so vom Herrn genannt. Und er wird nun die Juden verfolgen und hinmorden, um sie vollständig auszulöschen. Das ist sein erklärtes Ziel. Die totale, absolute Endlösung. In einer Brutalität, wie dies in der ganzen jüdischen Geschichte nicht annähernd je der Fall war. Daniel 12, Vers 1a steht das. Wir werden es auch in Matthäus 24 lesen. Bis er zuletzt von dem zurückkommenden wahren König und Fürsten des Lebens, Jesus Christus, dem Messias der Juden, bis er von ihm mit dem Hauch seines Mundes vernichtet wird. 2. Thessalonicher 2. Ich möchte einfach diesen einzigen so wichtigen Vers aus Daniel 9 noch vorlesen. Daniel 9, 27. Und er, gemeint ist dieser Fürst, der Antichrist, wird mit den vielen, gemeint ist die Elite aus den Juden, die ungläubigen Juden, einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Diese 70. Jahrwoche, wir sprechen oft von der Trübsal oder der Prophet Jeremia spricht von der Drangsal Jakobs. Diese 70. Jahrwoche zeichnet sich also aus durch das letzte große, läuternde Gericht Gottes an seinem Volk Israel, das ihren Retter Jesus Christus vor 2000 Jahren nicht angenommen hat. Als ihren von Gott verheißenen Messias, sondern ihn durch die Hände der Römer ans Kreuz schlagen ließ. Wenn wir denken, dass dieser Messias, wie lang zum Voraus er schon verheißen worden war, schon von Mose, 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr für euch erwecken. Für Israel. Aber Achtung, er wurde schon viel früher angekündigt. Und zwar für die ganze Menschheit, nicht nur für Israel. Im dritten Kapitel der Bibel, 1. Mose 3, verheißt Gott, dass der Same der Frau, nämlich der kommende Messias, dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Zur Befreiung der Menschen aus den Klauen dieses furchtbaren Wesens. Verheißen, vergessen wir das nicht, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und auch sehr bezeichnend in der 70. Jahrwoche eben, insbesondere in der zweiten Hälfte dieser letzten 7 Jahre, werden 2/3 der jüdischen Weltbevölkerung umkommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unter diesen 2/3 auch christusgläubige Juden sein werden, die umgebracht werden, weil sie an Christus gläubig wurden in dieser schrecklichen Gerichtszeit. Es werden viele sein, nebst Menschen aus allen Nationen. Viele, viele werden sich zu Christus bekehren. Sie werden alle von diesem System umgebracht, den Märtyrertod sterben. 2/3 im Gesamten werden an jüdische Bevölkerung umkommen, obschon sie alle hätten gerettet werden können. Sie alle hätten gerettet werden können. Andererseits zeichnen sich diese letzten 7 Jahre aus durch das Zorngericht Gottes, das über diese Welt hereinbrechen wird. Dieses 3x7-fache Zorngericht mit den Siegelgerichten, den 7, mit den Posaunengerichten und den Zornschalengerichten. Es wird so, genau so sein wie bei der Sintflut. Wie die Sintflut über die damalige Welt hereinbrach. Und zwar, nachdem Gott die Menschen während 100 Jahren durch seinen Diener und Prediger Noah unaufhörlich davor warnte, vor diesem Gericht, und sie zur Umkehr rief. Und seit mehr als 2500 Jahren warnt Gott die Menschheit. Sind wir uns das bewusst? Er warnt die Menschheit vor diesem kommenden Gericht, vor der ewigen Gottesferne in der Hölle. Zuerst durch die großen Propheten Israels, dann durch den Mensch gewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, selber. Und seither durch seine Diener, Prediger und Verkündiger. Und vor allem durch sein nun längst komplettiertes Wort an die Menschen, die Bibel, welche noch nie so leicht und überall verfügbar war wie heute. Sind wir uns das bewusst? Ich möchte dich fragen, wie kommt diese Tatsache, dieser leicht verfügbaren Bibel, der Gesamtoffenbarung Gottes, wie kommt diese Tatsache in deinem Alltag, in deinem Alltagsleben zum Ausdruck? Alles, was wir wissen müssen, Und damit wir gerettet werden, hier aufgeschrieben ist. Frei verfügbar. Auch heute gilt, kein Mensch müsste unter dieses schreckliche Gericht, unter den ausgegossenen Zorn Gottes über diese Welt kommen. Und er wird kommen, diese Phase, dieser so ausgegossene Zorn. Römer 1, 18 sagt, Gottes Zorn wird ausgegossen werden vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Sündhaftigkeit der Menschen. Ich möchte wenige Verse aus dem Johannes Kapitel 3 lesen, was Christus sagt zu diesem Gericht, zu diesem Zorn Gottes. Bekannte Verse. Sie stehen da, Tag und Nacht, seit Jahrhunderten schon. Und sie werden in alle Ewigkeit Gültigkeit haben. Für dich, jederzeit, zum Lesen, zur Verfügung. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Hören wir das? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, gemeint ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Noch immer gilt Gottes Versöhnungsangebot, seine Gnade für jeden Menschen, der die eigene Verdorbenheit und Sündhaftigkeit vor diesem heiligen Gott erkennt. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen erkennen, wie verloren wir sind in der Heiligkeit Gottes, der zugibt und um Vergebung bittet im Namen Jesu Christi. Und der Herr Jesus ließ sich Warum ließ er sich ans Kreuz schlagen? Einzig und allein wegen unseren Sünden. Darum ließ er sich derart hinrichten am Kreuz. Prophet Jesaja beschreibt, er war nicht mehr als Mensch zu erkennen. So geschlagen war er. Warum ließ er das zu, der Herr? Warum tat er das? Nicht wegen sich. Er tat es für mich wegen meinen Sünden, wegen unseren Sünden. Er hat die ganze Schuld unserer Sünden damit auf sich geladen und schaut, was unsere Sünde anrichtet. Schaut Christus am Kreuz, was deine und meine Sünde ist. Wir möchten jetzt zu diesem Text kommen, beginnend wenigstens, Matthäus 24, Vers 15 bis 28. Wisst ihr, all das bisher Gesagte gehört zu den Vorinformationen, die wir brauchen, um die Ölbergrede des Herrn Jesus richtig zu verstehen. Und insbesondere auch eben diesen heutigen Abschnitt über diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Denn dieser Abschnitt, werden wir schnell merken, richtet sich eigentlich nicht an uns. Aber er richtet sich ganz konkret an die gottesfürchtigen Juden in dieser kommenden Trübsalzeit. Das ist die Gruppe von Juden, die zu dem Drittel gehören werden, die überleben werden, die in das messianische Reich eingehen werden. Die Bibel spricht auch vom gläubigen Überrest oder von den Auserwählten. Hier in Matthäus 24, 22 zum Beispiel nennt der Herr sie selber so. Während der Trübsal glauben sie zwar an den einzig wahren Gott, Jahwe, und sie halten fest an ihm. Sie werden zum Beispiel den Bund mit dem Antichristen entschieden ablehnen. Und sie werden mit Sicherheit auch das Neue Testament kennen und lesen, um zu erfahren, was sich auf sie bezieht. Aber sie erkennen den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus noch nicht als ihren Messias und Erlöser. Wir wissen, wie herzbewegend es sein wird, ganz am Ende, wenn sie ihn erkennen werden. Es wird tagelanges Weinen geben. Aber durch das Lesen dieser Stelle hier, in Matthäus 24, auch in Markus ist sie so festgehalten, durch diese Stelle werden sie im richtigen Zeitpunkt fliehen können und so ihr Leben retten. Das erinnert uns doch an etwas, dass das ja schon mal passierte. Auch in der Ölbergrede, aber dort, wie es Lukas festgehalten hat. Er schreibt darüber, als nicht die gottesfürchtigen Juden, aber die christusgläubig gewordenen Juden in Jerusalem und Judäa nach der Himmelfahrt Christi, als diese alle gerettet wurden, wo doch der Feldherr Titus im Jahr 70 nach Christus Jerusalem und den Tempel derart verwüstete und ein vorher nie dagewesenes Blutbad anrichtete. Und im richtigen Moment konnten diese gläubigen Juden fliehen, wegen der Prophetie aus Lukas 21. Herrlich! Und Gott hatte eine Rettung für sie vorbereitet. Durch den Herodes Antipas. Und unglaublich, und es bewegt mich immer wieder zutiefst. Eine ganz ähnliche Situation hier wird es sein. Es wird ihnen die Flucht ermöglicht. Ich lese einmal die Verse Matthäus 24, 15 bis 21. Und es wird uns vieles davon Begriffe jetzt etwas mehr sagen, hoffe ich. Wenn ihr nun, sagt Christus, den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht. Wer es liest, der achte darauf, wird betont. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter und nicht am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Von Daniel wissen wir also, im Moment, wo das Heiligtum auf dem Tempelberg in Jerusalem durch den Antichristen besetzt und damit verwüstet wird und er sich zum Gott erklärt und wo die Menschen durch den falschen Propheten dazu verführt werden, dieses scheußliche Standbild des Antichristen im Tempel aufzustellen, gemäß Offenbarung 13. Dieses Bild wird übrigens einen Geist haben und reden können und bewirken können, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten. Und gleichzeitig werden alle diese Anbeter gezwungen werden, sich das Mahlzeichen des Tieres, also des Antichristen, geben zu lassen auf ihre Stirn oder ihre rechte Hand. Stellen wir uns das vor. Jerusalem wird zum Mittelpunkt des satanischen Kultes um den Antichristen werden. Stellen wir uns das vor. In diesem Moment also, wo dieser Gräuel zum ersten Mal für die Weltöffentlichkeit sichtbar wird, wird der Antichrist den Bund mit den Juden gebrochen haben. Es bedeutet Anbruch der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche und damit Beginn der größten Judenverfolgung aller Zeiten und ganz allgemein der schlimmsten Zeit, die je über diese Welt gegangen ist. Und die gottesfürchtigen Juden, der gläubige Überrest, wird es als das Zeichen erkennen, bei dem sie fliehen sollen. Alles liegen lassen und sofortige Flucht auf die Berge. Diese Flucht und ihre hochdramatischen Umstände finden wir natürlich auch in der Offenbarung beschrieben, Kapitel 12. Mit Berge. Was ist mit Berge gemeint? Es ist die gebirgige Wüste im heutigen Jordanien gemeint. Die Flucht gegen Osten. Und die Betonung, das merken wir in diesen Versen, sie liegt auf der absoluten Dringlichkeit. Nicht einmal ein paar Minuten zum Zusammenraffen der wichtigsten Habseligkeiten werden möglich sein, ohne dabei ums Leben zu kommen. Erst recht nicht von der Arbeit noch schnell nach Hause gehen und zusammenpacken. Sie werden das alles wissen, diese Menschen. Und diese fliehenden, gottesfürchtigen Juden werden die vollkommene Versorgung durch Gott selber erleben. Die nächsten 3,5 Jahre. Und der Herr Jesus in seiner Prophetie hier legt eine besondere Betonung auf die Schwangeren und Stillenden und damit auf alle Schwachen oder Behinderten dieser gottesfürchtigen Juden, damit alle sensibilisiert sein werden, um ihnen bei der Flucht zu helfen. Dass diese Gruppe von Juden das Neue Testament kennt und insbesondere diese Stelle kennt, beweist die Tatsache, dass Christus sie auffordert, schon im Vorfeld für diese Flucht zu bitten. Dass es nicht im Winter sein wird und auch nicht an einem Sabbat. Am Sabbat verstehen wir rasch. Da liegt das gesamte öffentliche Leben in Israel still. Es gibt keine Transportmöglichkeiten, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das nutzten auf listige Art und Weise übrigens ja auch die Araber aus, damals 1973 in Yom Kippur-Krieg, wo sie Israel an einem Sabbat angriffen. Und Israel hatte größte Probleme zuerst, sein Militär zu mobilisieren. Umso größer war der Sieg nachher, weil Gott ihn geschenkt hat, nicht die Stärke des israelischen Militärs. Und sie sollen bitten, dass die Flucht nicht im Winter sein wird. Denn die Fluchtwege in die Berge im Osten, sie führen alle eben durch die Wadis. Diese ausgetrockneten Flussbeete, welche in der Regenzeit im Winter sich in Sekundenschnelle in reißende, unpassierbare Ströme verwandeln können. Der Grund für diese sofortige Flucht wird darin bestehen, dass der Antichrist mit dem Bruch des Bundes und mit der Besetzung des jüdischen Heiligtums einen weltweiten Antisemitismus initiieren wird, wie es ihn in dieser Brutalität noch nie gegeben hat. Diese schrecklichste aller Judenverfolgungen und Vernichtungen wird begrenzt sein auf 3,5 Jahre. Und damit wird auch die Dauer der Zorngerichte Gottes über die jetzige Erde begrenzt sein. Gottes Zorn ist begrenzt. Damit ist der Zorn Gottes erfüllt, steht in der Offenbarung. Was bedeutet dieser Abschnitt für uns, die gläubigen Christen, die dem Tag des Herrn entgegeneilen, die sich freuen, darauf warten, dass Christus kommt in den Wolken und seine Braut ruft, um für immer beim Herrn zu sein, die wir darauf hoffen und freuen, uns freuen dürfen, auf die Entrückung. Was bedeutet es für uns? Es bedeutet auch für uns, dass auch wir allein durch die Wahrheit des Wortes Gottes den richtigen Weg finden und gehen können und gerettet und bewahrt werden können von all den kommenden schrecklichen Ereignissen und vor allem vor dem Verdammungsurteil Gottes. Allein durch das Wort, durch die Wahrheit Gottes können wir gerettet und bewahrt werden. Das hat große Konsequenzen. Und auch da bitte ich euch, darüber nachzudenken. Worauf setze ich meine Hoffnung, dass vielleicht doch noch etwas ein bisschen gut wird in der Zukunft, in diesen schrecklichen Dingen, die sich anbahnen? Es ist allein unser Gott. Es ist allein die Wahrheit seines Wortes, die uns bewahren und retten wird. Gott, Jesus Christus und sein Wort, die Bibel, ist Wahrheit. Und zwar die alleingültige Wahrheit. Es gibt neben der göttlichen und biblischen Wahrheit keine zusätzliche Wahrheit, die dem Menschen irgendwie helfen oder ihn sogar retten könnte. Wie hassen der Fürst dieser Welt und die von ihm geprägten Menschen, wie hassen sie diesen Alleinanspruch und diese Alleingültigkeit der Wahrheit Gottes. Das ist mir sehr bewusst. Und umso lauter verkündigen wir sie. Und wir, heute, in unserer Zeit, wir haben diese göttliche Offenbarung, seine Wahrheit, die Bibel, frei zur Verfügung. Wie noch nie in irgendeiner Generation vor uns. Das ist wahr. Noch nie derart global, umgreifend, jederzeit, überall verfügbar. Das Wort Gottes. Das war noch nie der Fall. Warum wohl? Weil die allerletzte Zeit ist. Weil es auf diesen Endpunkt zurast. Weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Und es steht geschrieben, dass allein diese Wahrheit uns rettet und uns frei macht. Du kannst 1000 Jahre suchen nach Hilfe, frei zu werden, gesund zu werden. Du wirst nichts finden, außer in der Bibel, im Wort Gottes, bei Christus selber. Nur die göttliche Alleingültigkeit, nur Gottes Wahrheit macht wirklich frei. Er allein hat und ist die Wahrheit. Alles, was wirklich wahr ist, alles, was wirklich schön und herrlich und wunderbar ist, kommt einzig und allein von Gott. Alles, was ehrbar ist, was gerecht, rein, liebenswert, erstrebenswert, wirklich wohllautend und wohltuend ist, kommt allein von Gott. Frieden und Gerechtigkeit, global und weltumspannend, wird erst möglich, wenn Christus selber physisch gegenwärtig auf dieser Erde regieren wird. Und wisst ihr, diese Erde gehört Christus. Die gehört Christus, nicht dem Satan. Es ist sein Anspruch. Die Gleichnisse aus Matthäus 13 machen das so deutlich. Diese Erde gehört Christus. Und diese Erde ist das Zentrum, wird das Zentrum der Ewigkeit sein. Wir wissen, dass sie völlig erneuert wird nach dem 1000-jährigen Reich. Aber was geschieht dann? Dann kommt der Tempel Gottes vom Himmel auf die Erde. Hier wird die Ewigkeit stattfinden. Das verwechseln viele Christen irgendwie und denken immer irgendwie weit weg an den Himmel. Das Zentrum des Wirkens Gottes ist diese Erde. Und ich freue mich von Herzen darauf. Und ich weiß, dass alles genau so kommen wird, wie es der Herr uns so detailliert offenbart hat. Warum sollte uns die Bibel nicht interessieren? Für mich unvorstellbar. Warum sollte jemand kein Interesse an der Bibel haben? Und lieber 100.000 andere Sachen sich mit beschäftigen. Ich möchte einfach mit einigen Fragen aufhören. Wie gehst du um in deinem Alltag mit diesem gewaltigen Wort Gottes, mit der Bibel? Liest du es? Studierst du es gemäß den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat? Ist er, der Herr Jesus Christus, ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben, in deinem Innen, in deinem Alltag. Ich bete, dass wir alle nicht mehr ausweichen, sondern dem allmächtigen Gott Antwort geben auf diese Fragen. Ich möchte noch beten. Herr, wie können wir dir danken für deine große Gnade und Liebe zu uns? Wie können wir unsere Anbetung besser ausdrücken für dich? Hilf uns, hilf mir dabei, Herr. Und ich weiß, mit was es zu tun hat. Wir können dich anbeten am besten, indem wir unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen, nichts für uns zurückbehalten, frei dich wirken lassen, du auf dem Thron. Es gibt keine bessere Verherrlichung von Christus, als dir das ganze Leben auszuliefern, sich dir ganz zu übergeben. Und ja, Herr, ich möchte wachsen darin. Ich möchte wachsen im Erkennen und Tun deines Willens, im Alltag, in allen Kleinigkeiten und auch in den großen Entscheidungen. Hilf du einem jeden von uns, Herr, dass wir uns sehnen nach deinem Willen, dass wir Hunger haben nach deinem Wort, dass wir uns sehnen nach dir selber. Herr, es wird so viel versucht zu überdecken, dass es doch nicht ganz so schlimm ist, der Zeitpunkt, in dem wir uns befinden. Aber es gelingt nicht. Es wird immer unübersehbarer. Und du gibst uns alles frei zur Verfügung, dass wir bei dir Rettung und Schutz und Bewahrung finden. O Herr, wir danken dir und wir eilen zu dir. Wir eilen dir entgegen, Jesus Christus, Messias und Fürst des Lebens. Und wir beten dich an und bitte, überführe du, sprich du zu unseren Herzen, hilf du einem jeden. Du kennst jede Not. Herr, wir bitten dich, hilf du aus aller Not, hilf du aus aller Verlorenheit, Herr. Amen.
Ja, herzlichen Dank für das Wort, das wir hören durften, auch für den Überblick, den wir bekommen konnten. Daniel ist ja ganz am Ende von seiner Predigt oder von seiner letzten Vision gesagt worden, dass viel darin werden forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und das hat ja einerseits einen zeitlichen Aspekt, dass die Erkenntnis zunimmt, weil man die Ereignisse beobachten kann, die passieren. Aber es hat eben auch den Aspekt, dass wir Forscher sind, dass wir forschen im Wort Gottes, dass wir ja, darin suchen, welchen Umgang dass wir mit dem Wort Gottes haben, wie uns der Lukas am Schluss mit diesen Fragen, die er auch uns mitgegeben hat. Ja, wir wollen uns erinnern an die Wiederkunft von unserem Herr Jesus, wir wollen uns ausstrecken danach, wir wollen darüber nachdenken, es ist das, was wir erwarten. Das ist das, wo wir unterwegs sind hin. Und das wollen wir auch noch ausdrücken mit dem letzten Lied, das wir singen. Das ist das Lied 68. Freund, wir ziehen ins Heimatland. Das Lied 68. Ja, komm zum Gnadenthron. Eine wunderbare Einladung, die wir bekommen, auch in diesem Lied. Wir wollen noch aufstehen zum Gebet. Und ich lese noch einige Auszüge einfach aus dem letzten Kapitel von der Bibel, aus Offenbarung 22. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen. Herr Jesus, wir danken dir vielmal für das Wort, das wir am heutigen Morgen haben dürfen hören. Danke, dass wir dürfen wissen um das, was die Welt erwarten wird. Danke aber auch, dass wir dürfen wissen, was uns erwarten wird, wenn wir im Glauben an dich feststehen. Danke für die wertvolle Gabe vom Glauben. Danke, dass wir immer wieder zu deinem Gnadenthron auch dürfen kommen. Ja, danke, dass ja, die Zeichen von der Zeit oder auch das, was noch kommen wird, auch die Trübsal, uns nicht bedrücken muss, sondern dass wir umso mehr einfach dich erwarten dürfen. Und hilf uns auch, die Fragen mitzunehmen, die wir am Schluss noch gehört haben, dass wir auch recht umgehen mit dem, wo wir wissen, wo wir gehört haben, dass wir Forscher sind in deinem Wort, dass wir ja, das prophetische Wort auch immer besser lernen zu verstehen, dass wir das, was wir zur Verfügung haben, auch nutzen können, dass wir dein Wort lesen können, dass wir es lieb haben, dass wir auf dein Wort vertrauen, dass wir unser ganzes Vertrauen immer wieder auf dich und auf dein Wort setzen und nicht auf unseren eigenen Verstand oder auf unsere grossen Pläne auf dieser Welt. Danke, dass sich dein Plan letztendlich erfüllen wird. Und so wollen wir ja, mit dem Text in der Offenbarung einfach bitten, ja, komme bald, Herr Jesus. Komm du bald und schenk, dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist, dass wir gefunden werden beim Tun von deinem Willen. Ich möchte dich auch bitten um dein Mitkommen, jetzt auch in dieser Woche, dass du einfach hilfst, auch in allen Herausforderungen, in allen Nöten, die rum sind. Schenk du ein Zeichen zum Guten, so wie es jedes Einzelne auch braucht. Amen.